Herzlich willkommen zu Inside Zweite Liga, der ballorientierte Talk zur zweiten Fußball-Bundesliga. Bei mir im Studio, wie immer, Christian und Julian von Ballorientiert. Schön, dass ihr es geschafft habt. Schön, dass ihr bei mir seid. Lasst uns über die zweite Liga sprechen.
Servus zusammen, freuen uns hier zu sein und freuen uns wieder auf eine spannende Folge mit vielen spannenden Spielen und einigen anderweitig spannenden Themen.
Auch von mir ein herzliches Hallo und ja, wir freuen uns auf deine Fragen, Daniel.
Kommen wir gleich zum Derby, Freitagabend Hamburg, ein Spiel, über das wirklich alle geredet haben, ob HSV, ob St. Pauli. Das Spiel hat im Vorfeld wirklich keinen kalt gelassen und der Spielverlauf war ja auch durchaus eines Jahrhundertspiels würdig. Jahrhundertspiel, mit Sicherheit das Jahrhunderttor zum 2:0 von Daniel Heuer-Fernandes. Ja, ein Tor, das wirklich zumindest die HSV-Fans so ein bisschen in Schockstarre hat gefrieren lassen, oder?
Ja, war natürlich ein sehr kurioses Tor. Aber lass uns mal vorne anfangen. Für mich war vorher die große Frage, ja, wie kompakt der HSV ist, ob Walter was anpasst oder ob man es wie immer ein bisschen luftig verteidigt auswärts und hat tatsächlich einiges angepasst. Poreba in der Startelf gewesen, HSV um 4-4-2 gegen den Ball, um das Zentrum und die Achter von St. Pauli besser kontrollieren zu können. Und ja, mit Ball war es das gewohnte 4-3-3, aber ja, hat sich Walter auf jeden Fall Gedanken gemacht und hat ein bisschen was adaptiert an St. Pauli.
Ja, muss ich Julian beipflichten, HSV wirkte da ja schon in der Anfangsphase kompakter als bei anderen Auswärtsauftritten, waren dann auch ja relativ flexibel in Anlaufen, mal ein 4-1-4-1, ein 4-2-3-1, ein 4-4-2, ein 4-3-1-2, mal ist Königsdörfer ganz hoch angelaufen, mal Benesch, also ja, wirkte da relativ kompakt, allerdings natürlich Pauli mit deutlich mehr Spielanteilen, ja, und der HSV dann erstmal eher abwartend, aber dennoch, ja, am Anfang mit wenig Chancen, die man zugelassen hat.
Tim Walter sah sein HSV bis zur Halbzeit eigentlich ganz clever aufgestellt. Danach sagte er, wäre der Wurm drin gewesen. Man ist nicht mehr so gut und konsequent reingekommen. Und wie schon gesagt, das zweite Tor, das Jahrhunderttor, wie ich es vorhin genannt habe, war für ihn auch eher Marke Slapstick. Geht ihr damit?
Ja, ich glaube, dass das Tor Slapstick war. Das sieht jeder so. Was ich nicht verstehe, ist, wie man im Nachhinein Tim Walter die Schuld am Gegentor mit zuschreiben kann. Das finde ich ziemlich hanebüchen. Wo auch drüber zu reden ist, ist, glaube ich, das 1:0, was aus meiner Sicht irregulär war. Dennoch, St. Pauli wie so oft nach Standards gefährlich. Finde eigentlich, dass der HSV in der Anfangsphase, wie es Christian auch schon gesagt hat, gut verteidigt hat, war recht offen. Das Spiel in der Anfangsphase dann durchs 1:0 ist es natürlich gekippt, dann spätestens durch 2:0 noch mehr. Und dann fand ich St. Pauli bis zur Halbzeit schon klar tonangebend, auch ein paar ordentliche Situationen gehabt, da aber ja, zu wenig draus gemacht, zu wenig Abschlüsse, zumindest hochkarätige Abschlüsse kreiert. Und deswegen ging es dann ja, mit dem 2:0 in die Pause.
Ja, ich denke auch, das war ein Knackpunkt, dass die St. Paulianer dann nach dem 2:0 nicht das 3:0 draufgelegt haben. Da waren einige ja, gute Umschaltmomente da, wo man dann auch ja, ins letzte Drittel der Hamburger kam. Allerdings hat es dann die Viererkette vom HSV immer wieder gut wegverteidigt. Wir haben uns während des Spiels auch unterhalten, haben da große Abstände teilweise feststellen müssen zwischen Abwehr und Mittelfeld. Das konnte dann Pauli auch immer wieder bespielen. Ja, aber 2:0 Führung erstmal komfortabel für die St. Paulianer und zu dem Zeitpunkt ja, wenig Torgefahr vom HSV.
In der Pressekonferenz sprach Tim Walter insbesondere von der zweiten Halbzeit, dass ein bisschen etwas angepasst wurde und die Flügelspieler auf beiden Innenverteidiger geschickt wurden. Und dann hat er einen Abnutzungskampf gesehen und ja mit dem Punkt, der am Ende hoch zu verdient war. Geht ihr da mit? Also für mich war St. Pauli eigentlich die bessere Mannschaft und immer ein Stückchen näher am Sieg dran.
Ja, also erstmal, das habe ich auch so gesehen, dass der HSV durch die Umstellung besseren Zugriff auf die Innenverteidiger von St. Pauli im Spielaufbau hatte. Ist dann wieder aufs oft praktizierte 4-3-3 gegen den Ball geswitcht und die Flügelstürmer haben eben die Innenverteidiger zugemacht. Deswegen hatte der HSV dann ein bisschen besseren Zugriff, ein paar mehr Balleroberungen. Ja, die zwei Tore, denke ich, zeigen einfach die Qualität, die der HSV zweifelsohne hat. Ansonsten habe ich vom HSV wenig offensiv gesehen, muss ich auch sagen. Waren für mich die zwei einzigen Torchancen im Spiel. Das waren aber keine schlechten Chancen, also da kann man durchaus zwei Tore draus machen. Und ja, wenn du mich fragst, ob es verdient war, schwierig, wenn man sich die Chancenqualität anschaut, das wird Christian, glaube ich, genauso sehen, dann kann man schon davon sprechen, dass es zumindest, was die, ja, wie gesagt, Chancenqualität ein ausgeglichenes Spiel war. Spielerisch fand ich St. Pauli schon recht klar überlegen. Ja, HSV mit 41% Ballbesitz, glaube ich, so wenig wie noch nie unter Tim Walter. Passquote auch nicht so gut gewesen, recht viele, ja, vor allem Schlussphase dann lange Bälle gespielt, heuer Fernandes dann jeden Ball nur noch rausgebolzt, sage ich mal. Also da fand ich St. Pauli spielerisch schon besser, aber St. Pauli im letzten Drittel und auch allgemein der gegnerischen Hälfte aus meiner Sicht einen, ja, keinen guten Tag gehabt. Metcalf mit vielen Ballverlusten, Saad nicht so in sein Spiel gekommen, Eggestein auch nicht so gefunden. Ja, deswegen schwierig.
Ja, ist tatsächlich schwierig zu beantworten, diese Frage nach verdient, gerecht oder nicht. Was ich sagen kann, zur Halbzeit war es für mich dann auch trotzdem eher 0-0-Spiel. Pauli jetzt auch nicht mit den großen Abschlüssen optisch überlegen, klar, mit 55% Ballbesitz und 7-3 Abschlüssen. Aber wenn man zum Beispiel die Angriffe mit hinzuzieht, war es tatsächlich ausgeglichen. 15-14 Angriffe St. Pauli in der ersten Halbzeit, sogar der HSV mit 3-2 Abschlüssen aus diesen Ballbesitzangriffen. Ja, und Expected Goals war auch auf beiden Seiten wenig los. Pauli mal wieder sehr effizient, wie wir es von ihnen kennen, auch immer gefährlich bei Standards. Deswegen, ja, ich fand schon zur Halbzeit eher ein 0-0-Spiel. Klar, in der zweiten Halbzeit, die Tore vom HSV waren dann, ja, auch sozusagen die einzigen beiden richtigen Chancen. In der 60. Minute dann auch der letzte Abschluss des HSV gewesen. Von daher würde ich dann insgesamt sagen, doch schon ein gerechtes Unentschieden, auch wenn Pauli sicherlich optisch überlegen war, auch mehr Abschlüsse hatte, deutlich mehr Abschlüsse, allerdings ohne wirklich in letzter Konsequenz gefährlich zu werden.
Ja, wie gesagt, Chancenqualität gehe ich mit. Ich bin halt der Meinung, dass St. Pauli schon oft ja, irgendwie die Räume zwischen den Ketten vom HSV gefunden hat, wo sie dann oft hätten das Spiel beschleunigen können, aber da einfach zu unpräzise gewesen. Ich habe mit Karf schon angesprochen, hatte 18 Ballverluste, viel zu viel. Also wie gesagt, aus meiner Sicht, ja, St. Pauli schon gut die Räume gefunden, die sie wollten, aber da eben mit keiner guten Entscheidungsfindung und, wie du es ja auch schon vorhin gesagt hast, die Viererkette vom HSV wirklich einen guten Job gemacht.
Ja, bezüglich Viererkette des HSV würde ich dann nochmal gern zwei Spieler hervorheben, die meiner Meinung nach eine gute Partie gemacht haben. Zum einen Van der Bremt da gegen den starken oder den dribbelstarken Elias Saad wirklich, ja, gut verteidigt, 8 seiner 10 Defensivduelle gewonnen, dazu alle seine Kopfballduelle gewonnen, 5 Bälle abgefangen und 5 Klärungsaktionen. Passquote lag nur bei 67%, aber das war ja allgemein das Problem des HSV. Einen anderen Mann, den ich mal wieder lobend hervorheben möchte, weil ich ja ihn persönlich gut finde und er auch dem HSV-Spiel gut tut, nämlich Ambrosius, der eine gewisse Körperlichkeit, eine gewisse, ja, defensive Galligkeit mit reinbringt, hat er auch an diesem Tag wieder gebracht. All seine Zweikämpfe gewonnen, 10 Pässe abgefangen, insgesamt 15 Balleroberungen und auch mit Ball zumindest solide, wenn auch nicht besonders progressiv im Spielaufbau mit 63 von 65 angekommenen Pässen. Also ja, Viererkette des HSV hat da definitiv einen guten Job gemacht.
Muss ich dir tatsächlich beipflichten, bin ich immer der größte Ambrosius-Fan gewesen, aber fand ihn auch sehr stark. Auch Van de Bremt gehe ich mit im Saad. Nicht so in sein Spiel gekommen, wenig 1-gegen-1-Duelle gefunden, wenig 1-gegen-1-Duelle gewonnen. Wen ich bei St. Pauli stark fand, war Philipp Treu. Ihn hat, finde ich, der HSV nie so in den Griff bekommen. Er war da links, ja, sehr flexibel, mal breit sich angeboten, mal im Halbraum. Hat der HSV selten zubekommen, er konnte da das Spiel oft beschleunigen. Was ich bei ihm auch stark finde, ist der Wert, nur 2 Ballverluste, obwohl er recht viel am Ball war. Also er hat mal aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht und ja, deswegen, wie gesagt, ich glaube, wir haben es ganz gut auf den Punkt gebracht. Christian sagt, geht in Ordnung, kann ich auch so nachvollziehen, die Sichtweise. Wie gesagt, wenn man sich die Torchancen allein anschaut. Ich glaube, es liegt halt daran, dass St. Pauli zu wenig aus den Situationen gemacht hat, wo man eben mehr hätte draus machen können, mehr Abschlüsse draus hätte kreieren können. Und deswegen unter dem Strich schwierig. Weiß nicht, Daniel, wie hast du es gesehen?
Ja, ich denke, der FC St. Pauli, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, war für mich gefühlt die überlegene Mannschaft. Und es ist natürlich so, wer St. Pauli bisher betrachtet hat in der Saison, der weiß einfach, und das hat ja auch Trainer Hürzeler nach dem Spiel gesagt, dass der FC St. Pauli mit einer Führung im Rücken einfach ihr Spiel machen können, von hinten heraus den Gegner quasi locken und dann immer wieder gefährliche Situationen in der Box kreieren kann. Und das hat man gesehen. Und ich finde umso bemerkenswerter, wie der HSV dann tatsächlich gegen diese starke St. Pauli-Abwehr nochmal zwei Tore gemacht hat in der zweiten Halbzeit.
Wobei man natürlich auch sagen muss, das möchte ich auch noch zum Spiel erwähnen, bevor wir dann, glaube ich, zum Ende kommen, ist, dass halt aus meiner Sicht der HSV, und das kann man jetzt auch aus zwei Seiten betrachten, ist nie in sein Spiel gekommen, nie in den Walter-Ball, der oft zitiert wird, also hat nie ins Ballbesitzspiel gefunden. Da einfach wenig aus meiner Sicht Linien überspielen können, recht wenig Lösungen gehabt, aber Walter ja oft kritisiert dafür, dass er nur seinen Stil durchdrücken will. Jetzt hat er es nicht gemacht, jetzt hat er einen Punkt geholt bei St. Pauli. Also kann man auch aus zwei Seiten, aus zwei Perspektiven sehen, das Ganze, denke ich.
Und damit möchte ich schon zum nächsten Spiel kommen. Der FC St. Pauli tritt bei der Überraschungsmannschaft vom FC Homburg an. Meinst du, Julian, da gibt es was zu holen für die Kiezkicker?
Im Pokal, ja. Also ich glaube schon, dass St. Pauli der Favorit ist. Glaube, dass sie ja durchaus auch gefallen haben im Ballbesitzspiel, einen tieferklassigen Gegner auseinanderzuziehen und da Lücken zu suchen und zu finden. Also klar würde ich schon auf St. Pauli tippen, aber Pokal weiß man natürlich nie.
Für den Hamburger SV geht's nach Berlin gegen die Hertha. Nicht ganz uninteressanter Spiel, die Hertha ja hoch gewonnen am Wochenende, aber da kommen wir später noch dazu. Christian, das andere Freitagabendspiel war auch eine spannende Geschichte an und für sich vor dem Spiel. Neuer Trainer in Osnabrück, Gerets leicht unter Druck, haben wir letzte Woche erwähnt. Schalke Osnabrück 4-0. Was magst du dem Spiel erzählen?
Ja, 4-0, die Schalker wieder einmal in der Viererkette agiert, nachdem man da in Düsseldorf nach 30 Minuten umgestellt hatte. War dann auch mehr oder weniger eine Raute im Mittelfeld, Mohr da mit einer interessanten Hybridrolle zwischen ZM und LM. Ja, ähnlich auf der anderen Seite mit Seguin, der ebenfalls einrückte, während die Außenverteidiger da etwas breiter waren. Dazu Terodde mal wieder von Anfang an neben Lasme und Karaman. Ja, was war die Idee hinter der Raute? Zum einen, klar, man wollte wieder mal über das Flügelspiel kommen, über diese beiden Achter, die auch außen spielen können. War dann tatsächlich auch so, 82% der Angriffe kamen über den Flügel. Und zum anderen, denke ich, wollte man eine gewisse Kompaktheit gegen den Ball im Zentrum herstellen. Ja, auch das konnte man sehen, denn die Schalker waren im Gegenpressing diesmal sehr intensiv.
Wie haben es die Schalker dieses Mal geschafft? Wie haben sie ihr System auf dem Platz umgesetzt?
Ja, was man so grundsätzlich sagen kann, trotz des 4-0 haben sie jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt, allerdings haben sie ihre Pflichtaufgabe erledigt und das ist ja auch schon mal nicht selbstverständlich für die Schalker aufgrund der letzten Wochen. Anfangsphase war sicherlich kein Leckerbissen, beziehungsweise ja die ganze erste Halbzeit. Das 1-0 fiel dann nach einer Ecke, so halb Eigentor, halb Kaminski, offiziell auch Kaminski, der Torschütze. Also so ein bisschen sinnbildlich für das Spiel, für die Situation, auch wenn man vorher schon gute Chancen oder eine gute Chance von Terodde nach einem Einwurf hatte. Ja, insgesamt Schalke da sehr dominant, was den Ballbesitz angeht. 62% haben dann auch viele Bälle im Mittelfeld erobern können. Osnabrück im 5-3-2 kam so gut wie gar nicht ins letzte Drittel. Kaum erfolgreiche Pässe ins letzte Drittel. Auch allgemein sehr abwartend verteidigt, also wenig direkte Duelle, haben da mehr auf Fehlpässe der Schalker gelauert, die mit 86% Passquote da relativ stabil unterwegs waren. Aber Schalke eben auch selbst mit Problemen aus dem eigenen Ballbesitz wirklich was zu kreieren. Ging dann auch viel über Standards und ja, war keine Glanzleistung in dieser ersten Halbzeit, aber dennoch eine verdiente Führung mit 6-2 Schüssen, 0,9 zu 0,1 Expected Goals, also hinten nichts zugelassen, das ist die Basis, die aktuell Schalke bringen muss und das haben sie in dieser ersten Halbzeit gebracht.
4-0 Endstand ist es natürlich ein sehr deutlicher, hoher Sieg. War das, was die Schalker geboten haben, entsprechend gut?
Ja, man hat dann vor allem in der zweiten Halbzeit gemerkt, dass es alles ein bisschen leichter von der Hand ging mit dieser 1-0-Führung. Das frühe 2-0 in der zweiten Halbzeit war dann mehr oder weniger die Vorentscheidung. Haben es dann auch relativ einfach gespielt. Fährmann da mit einem langen Ball auf Terodde, der für Mörken ablegt und der dann auch wieder lang Richtung Seguin. Ja, und dann dadurch das 2-0. Also so einfach kann Fußball manchmal sein. Das 3:0 dann nach einem klaren Elfmeter. Terodde verwandelt den sicher. Erstes Tor für ihn seit dem zweiten Spieltag und dann obendrauf auch wieder sinnbildlich für die Osnabrücker auch ein Eigentor zum 4:0. Also ja, man muss auch sagen, Osnabrück wirklich mit einer selten schwachen Vorstellung in dieser Saison.
Selten schwache Vorstellung, 4:0 Auswärtsniederlage beim direkten Mitkonkurrenten, was hinten drin zweite Liga angeht. Man kann deutlich sagen, für Osnabrück schaut es zurzeit ziemlich düster aus, oder?
Ja, war wirklich erschreckend. Nur einmal in dieser Saison hatten sie wenige Angriffe oder auch Pässe ins letzte Drittel gespielt. Genauso sieht es beim Expected Goals Wert aus von 0,5. Insgesamt auch nur 50 Defensivduelle geführt, also wirklich sehr abwartend und passiv in der Defensive. Dazu, wenn man mal den Ball hatte, viele Ballverluste im Mittelfeld. Und ja, man hatte auch von vornherein nominell 9 Defensivspieler auf dem Platz. Also das war wirklich ja sehr passiv, sehr abwartend und wurde letztendlich nicht belohnt. Schalke hingegen hat ein paar gute Elemente im Spiel gezeigt. Was mir gefallen hat, war die Flanken, die ja oftmals bei Schalke auch kritisiert wurden, aber diesmal besser vorbereitet wurden. Nicht so viel aus dem Halbfeld, nur 5 dieser 19 Flanken aus dem Halbfeld. Die anderen 14 Flanken dann ja deutlich tiefer im letzten Drittel, kamen dann auch 10 von 19 an, also eine gute Quote. In der ersten Halbzeit hat man dann auch versucht, ja, die Füße, die Präsenz von Terodde auszunutzen, der den ein oder anderen Ball festgemacht hat. Kam zudem 5-mal im 16er zum Abschluss, war auch eine ordentliche Partie. Schallenberg, auch mit einem guten Spiel auf der 6, hat die meisten Balleroberungen aller Schalker zu verzeichnen. 13 Defensivduelle geführt. Ja, und hat auch immer wieder die Osnabrücker im Mittelfeld gestellt, um, wie gesagt, viele Balleroberungen zu generieren und war ein wichtiger Faktor für die defensive Stabilität. Dann auch noch ein Wort zu Matriziani, der immer wieder Thema ist, auch diesmal wieder von Anfang an gespielt hat, häufig in der Kritik ist. Ja, war ein leichter Formanstieg zu erkennen, also hat sich auch stabilisiert, hat einige Pässe ins letzte Drittel gespielt, auch immer wieder mal auf der rechten Seite überlaufen, um eine Flanke zu schlagen, auch wenn diese noch ausbaufähig sind.
Vielen Dank dafür, lass uns den Ausblick wagen. Die Schalker treten bei der Kogge aus Rostock an, mit Sicherheit sind nach diesem 4:0 jetzt auch die Ansprüche gestiegen, man könnte sich jetzt auch mit einem Sieg in der Fremde, sage ich mal, etwas befreien hinten drin. Osnabrück, St. Pauli, Osnabrück hat es ja schon mal bewiesen, man kann einen Hamburger Verein als Osnabrücker auch besiegen. Interessant zu beobachten, ob die Wende bei den Kiezkickern gerade geschafft wird. Julian, der FC Nürnberg, unser nächstes Spiel gegen die Fortuna aus Düsseldorf, eine herbe 0:5 Klatsche. Ja, da muss man, glaube ich, erstmal als Klubberer tief durchatmen und schlucken. Auch Christian Fjell hat einigermaßen verdutzt in der Pressekonferenz reingeguckt und er sah den FC Nürnberg immer wieder entscheidende Duelle verlieren. Man hat sich, so war er zumindest der Meinung, zu leicht ausspielen lassen und war nicht konsequent genug. Gehst du damit?
Ja, kann man definitiv so festhalten nach dem Spiel. Auch sehr überraschend für mich, Nürnberg bislang immer mit der richtigen Antwort nach einer schwachen Leistung. Jetzt in der Vorwoche schon beim KSC nicht gut ausgesehen. Zentrum war letzte Woche das große Problem beim Club. Kastrop wäre jetzt nach wie vor gesperrt gewesen. Deswegen Flick umgestellt vom 4-1-4-1 gegen den Ball. Wo Flick eben letzte Woche auf der 6 alleine war. Den Raum hat der KSC oft genutzt. Jetzt, wie gesagt, Fjell umgestellt auf ein 4-2-3-1 gegen den Ball. Aber Personal wieder sehr offensiv gewählt. Usun und Schleimer im Mittelfeld agiert, neben Flick bzw. vor Flick. Und ja, muss man sagen, wie gesagt, wieder keine Lösungen gehabt gegen den Ball. Da sehr schlecht agiert. Und deswegen, ja, Christian Fjell bringt das auf jeden Fall auf den Punkt.
Jetzt darf man natürlich eins nicht vergessen, die Fortuna ist derzeit richtig gut drauf. Und 5:0 kommt nicht ganz von ungefähr. Man hatte die beste Offensive der Liga.
Ja, definitiv. War auch ein richtig guter Gegner. Düsseldorf mit einem nahezu fehlerfreien Auftritt über 90 Minuten, da das Spiel komplett kontrolliert. Man muss auch sagen, Düsseldorf sich aus meiner Sicht sehr gut auf den Club eingestellt. Düsseldorf, sonst bekannt, baut gerne zu dritt hinten auf. Der Sechser Engelhardt lässt sich zwischen, ja, jetzt in dem Fall Siebert und De Weis fallen, die beiden Innenverteidiger. Das war diesmal nicht der Fall. Stattdessen Engelhardt zusammen mit Tanaka sich davor sehr eng beieinander positioniert, sodass man im Zentrum immer wieder anspielbar war. in der nächsten Ebene und auch das Pressing vom Club, wenn sie mal versucht haben, hoch anzulaufen, das immer wieder gut überspielen konnte. Und ja, dadurch hat man immer wieder im richtigen Moment Lücken gefunden beim Club im Mittelfeld. Und ja, apropos Zentrum, für mich auch der Schlüssel zum Erfolg, das hat Düsseldorf komplett beherrscht. Ich habe schon gesagt, Engelhardt, Tanaka, aber auch Johannesson und Appelkamp, ja, waren vier zentrale Mittelfeldspieler aufgestellt von Daniel Thun. Man hat immer wieder das Zentrum überladen, sich da gut durchgezockt im Mittelfeld. Und ja, im Zentrum letzte Woche schon große Probleme gewesen beim Club ohne Jens Kastrop. Da fehlt einfach Physis, da fehlt Aggressivität, das hat man gemerkt. Und ja, Zentrum auch gegen den Ball, Düsseldorf gut zugemacht, Zentrum verdichtet, auch bekannt. Der Club, Außenverteidiger ziehen immer wieder nach innen, ja, Chambra und Brown. Aber das hat Fortuna Düsseldorf gut zugemacht, keine Halbräume angeboten. Und deswegen in der Folge dann die Außenverteidiger, vor allem auch Brown links, ein bisschen breiter agiert beim Club, um anspielbar zu sein. Aber auch so hat man ihn nicht gefunden.
Sehr selbstkritisch ging Florian Flick mit sich und seiner Mannschaft um. Er sprach von wenig Zugriff. Düsseldorf fand immer wieder die Halbräume und wurde deshalb auch sehr, sehr gefährlich. Die Spielunterbrechung wegen der Schiedsrichterverletzung wollte er auch nicht als Entschuldigung zulassen. Damit hatten ja auch beide Mannschaften zu kämpfen.
Ja, ist definitiv richtig, da eine Ausrede zu suchen, wäre schlecht aus meiner Sicht. Man muss sagen, 85% Passquote beim Club liest sich gar nicht so schlecht. Auch wenig lange Bälle gespielt. Aber das Vertikalspiel, also die progressiven, die raumgewinnenden Pässe, davon sind nur 64% angekommen. Bei Düsseldorf zum Vergleich über 80%. Also ja, das ist dann auch wieder so ein Thema Halbräume, wie Flick angesprochen hat. Der Club aber auch sonst gegen den Ball nicht aktiv gewesen. Nur 41% der Zweikämpfe gewonnen, 4 Kilometer weniger gelaufen, obwohl man lediglich 36% Ballbesitz hatte. Ja, man hatte so wenig Balleroberungen wie seit dem St. Pauli-Spiel nicht mehr, wo man 5-1 verloren hat. Und ja, da muss man auf jeden Fall drüber reden, das Ganze analysieren, aufarbeiten, warum man einfach wirklich zu keiner Phase irgendwie Zugriff hatte gegen den Ball.
Christian Matenia, der war nach dem Spiel auch relativ bedient, klar, als Torwart 5 Buden. Eingeschränkt zu bekommen, ist natürlich eine halbe Sache. Er sprach von einem gebrauchten Tag für den FCN und wirklich vom mannschaftlichen Totalversagen und auch in dieser Höhe zu Recht verloren zu haben. Die ganze Mannschaft wäre nie auf dem Platz gewesen. Ich weiß nicht, was er konkret damit meint. Vielleicht kannst du ja dazu was sagen. Und allerdings positiv für ihn ist, dass man im Pokal jetzt auf Kaiserslautern das nächste Spiel gleich vor der Brust hat.
Ja, keiner stattgefunden, so in etwa sagt das. Ja, vor allem überraschend für mich gegen den Ball das eine. Aber offensiv sonst meiner Meinung nach die große Stärke beim Club. Da immer Ideen, auch letzte Woche in Karlsruhe. Usun zeigt dann seine Qualität. Außer am ersten Spieltag in Rostock hat der Club immer getroffen bislang in dieser Saison. Aber diesmal wirklich nur 0,13 Expected Goals sich herausgespielt. Also hat wirklich auch der Mut gefehlt, ja, wenn sie den Ball erobert haben. Immer wieder abgedreht, nie das Tempo aufgenommen. Okunuki, auch Usun, irgendwie ohne Selbstvertrauen, ohne Energie gewirkt. Nicht so frech, nicht so viel Zutrauen in die eigene Stärke. Und ja, deswegen, wie gesagt, der Club auch offensiv komplett enttäuscht. Keine Torchance gehabt, nur ein Schuss aufs Tor, nur 7 Aktionen im gegnerischen 16er. Ist auch Minuswert in der Saison. Und ja, mehr gebrauchter Tag geht wirklich nicht. Macht, denke ich, auch keinen Sinn, auf Einzelne rumzuhacken. Wie es Martin ja sagt, war wirklich ein Kollektivversagen, weil man einfach keinen Positiv herausheben kann aus der Nürnberger Mannschaft.
Jetzt muss man natürlich zur Entschuldigung für den Club auch mal ins Feld führen. Mit Düsseldorf gastierte eine Mannschaft, die es natürlich auch extrem clever angestellt hat, diesen Club herzuspielen.
Ja, definitiv. Darf man nicht vergessen, Düsseldorf soll nicht zu kurz kommen. Wie schon gesagt, da gibt es nichts zu mäkeln an der Leistung, war wirklich top. Man muss sagen, klingt blöd bei 5 Toren, aber auch kein Offensivfeuerwerk, auch eher wenig Aktion im letzten Drittel gehabt. Aber mit einer sehr sicheren, tiefen Ballzirkulation und dann hat man es eben im richtigen Moment geschafft, vertikal zu spielen, das Spiel zu beschleunigen und im letzten Drittel dann einfach extrem viel Qualität gezeigt, Top-Entscheidungsfindung gehabt, ja, wann dribble ich, wann beruhige ich das Spiel, wann bringe ich die Flanke, kaum Fehler gemacht, 91% Passquote belegt das Ganze nochmal und eine super Struktur gehabt und deswegen, ja, Düsseldorf definitiv richtig gut gewesen.
Wenn ich dich jetzt bitte zu resümieren, würdest du sagen, der Sieg geht auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung?
Ja, wenn du mich bittest zu resümieren, dann mache ich das natürlich. 0-5, ich glaube, da kann man dann immer drüber diskutieren, ob es in der Höhe verdient ist oder zu hoch. Ja, Expected Goals sagen, dass da vielleicht auch ein oder zwei Tore weniger fallen können. Aber ja, ich glaube, kein Mensch widerspricht mir, wenn ich sage, dass der Sieg auf jeden Fall verdient war. Und ob es da 0-4 oder 0-5 ausgeht, auch egal. Beim Club muss ich einfach sagen, ja, das packe ich auch noch in mein Resümee rein, wenn es in Ordnung ist, Daniel. Nürnberg hat mich ein bisschen an letztes Jahr erinnert, sehr passiv. 180 Zweikämpfe nur geführt, das ist auch Minuswert in der Saison. Das ist aus meiner Sicht sonst die Stärke gewesen, dass man eben immer aktiv war. Und jetzt eben zweimal in Folge mit einer Nichtleistung. Letzte Woche habe ich noch gesagt, darf man der jungen Mannschaft auch mal zugestehen. Zweimal in Folge so extrem ist dann schon bedenklich. Ja, Kastrop fehlt und man hat auch keinen Ersatz für ihn so spielertypentechnisch. Aber allein das als Ausrede herzunehmen, ja, wäre dann auch billig. Aber muss man auch sagen, wenn man die Saison insgesamt anschaut, dann bin ich weit davon entfernt, alle schlecht zu reden in Nürnberg. Ja, vor zwei Wochen noch oft gelobt bei uns. Und ja, auch sieht man nach wie vor gute Ansätze, aber jetzt eben nicht in den letzten Wochen. Und ja, die darf man auch nicht schönreden. Deswegen bin ich gespannt, wie die Reaktion aussieht. Und auf der anderen Seite Düsseldorf, um es abzuschließen, wie gesagt, mit einer super Leistung. Du hast es gesagt, beste Offensive der Liga. Vince Vermey im Sturm, ein Topspiel gemacht, 3 Tore erzielt, super drauf, schon gegen Schalke als Zielspieler wichtig gewesen, dort auch schon genetzt. Jastrzemski, ich tue mir immer schwer, den Namen auszusprechen, hat jetzt noch nicht so oft die Chance bekommen. Auch ein Topspiel gemacht, offensiv, Zentrum schon angesprochen, sowieso gut, Innenverteidigung gut, rundum gelungener Auftritt und Tag für die Fortuna.
Ja, dann wagen wir den Ausblick wiederum. Und hoffen für die Klubberer, dass Kastrop schnell wieder zur Mannschaft stößt. Der Club, wie schon erwähnt, im Pokal beim FCK und dann nächste Woche bei den starken Aussteigern aus Elversberg. Düsseldorf jetzt gegen Magdeburg und dann natürlich zum Topspiel nach Kiel. Interessante Matches für beide Mannschaften. Schauen wir mal, wie es läuft. Knapper Auswärtssieg für Greuther Fürth in Braunschweig, durchaus bemerkenswert. Die Fürther ja nicht das auswärtsstärkste Team der vergangenen Saison und auch in dieser Saison. Ja, Trainer Alex Zorniger fand nach dem Spiel seine Mannschaft in der ersten Halbzeit durchaus dominant, mit einem guten Auftritt, mit vielen guten Passstationen und ja, guten Aktionen gegen den Ball. In der zweiten Halbzeit komplett umgekehrt, sah er mit Braunschweig das bessere Team. Gehst du damit?
Ja, sehe ich tatsächlich genauso, so wie es Alexander Zorniger analysiert hat. Ja, für die Fürther jetzt erstmal vorweg, 5:0-Sieg in Folge, damit aus den letzten 5 Spielen mehr Punkte geholt als aus den ersten 10 Spielen. Also ja, wirklich ein super Lauf, jetzt auch auswärts mit Siegen. Ja, Braunschweig wieder mal mit einer knappen und ärgerlichen Niederlage, nachdem man letzte Woche schon in Hamburg unglücklich verloren hat. Also ja, sehr bitter. Ja, erste Halbzeit, wie gesagt, Fürth noch mit einer guten Leistung, waren da wirklich dominant am Ball, 60% Ballbesitz, keine Überraschungen in der Aufstellung. Haben allerdings jetzt auch nicht sich ja minutenweise Top-Chancen herausspielen können. Braunschweig hat da auch immer wieder auf seine Umschaltmomente, auf seine Nadelstiche gehofft. 6:3 Torschüsse am Ende für Fürth in dieser ersten Halbzeit. Wenn man sich allerdings die Expected Goals aus dem Spiel heraus anschaut, war das ja pro Braunschweig 0,8 zu 0,4. Also ja, wie ich gesagt habe, Fürth tat sich schwer, Chancen zu entwickeln. Da musste dann ein Elfmeter helfen. Etwas zweifelhaft, etwas diskutiert worden. Leichter Kontakt gegen Sieb. Ja, wenn man ihn gibt, kann man ihn meiner Meinung nach auch bestehen lassen. Green verwandelt dann. Ja, und aufgrund der besseren Spielanlage muss man dann sagen, und auch aufgrund der Spielkontrolle, eine nicht komplett unverdiente Pausenführung für die Fürther.
Trainer Zorniger hat es ja nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, zweite Halbzeit komplett anders gelaufen. Wie haben es die Braunschweiger geschafft, dann doch die Fürther unter Druck zu setzen?
Ja, das war deutlich passiver von den Fürthern, muss man erstmal sagen. Gefühlt ging es nur noch darum, irgendwie jetzt zum 5. Mal in Folge die Null zu halten. Braunschweig hat dann auch mehr das Kommando übernommen, haben Ballbesitz von 70% tatsächlich gehabt in dieser zweiten Halbzeit, haben es dann ja häufig über den Flügel probiert, alleine in dieser zweiten Halbzeit mit 13 Flanken. Also das war das gewählte Stilmittel der Scherning-Elf. Aber es kam eben nur 3 von diesen 13 an, zeigt auch ein bisschen das Problem, dass man sich ebenso wie Fürth in der ersten Halbzeit schwer tat, Chancen zu entwickeln. Fürth hingegen in der zweiten Halbzeit kaum noch gefährlich. 2 magere Abschlüsse mit gerade einmal insgesamt 0,1 Expected Goals. Stattdessen ja, ein hoher Fokus auf vermeintlicher Sicherheit, wenig kontrollierter Spielaufbau, viele lange Pässe, über 20% der Pässe waren lang in dieser zweiten Halbzeit und tatsächlich eine Passquote von unter 60%, also ja, alles andere als gut. Gegen den Ball dann dementsprechend auch mit wenig hohen Balleroberungen, stattdessen teilweise wirklich tief verteidigt, viele Klärungsaktionen auf vierter Seite, vor allem Michalski da im Zentrum, ja, mit vielen Defensivaktionen, um da ja die Null zu wahren.
Braunschweigs Trainer Schirning bemängelte, dass seine Mannschaft auch mit dem Ball deutlich zu ängstlich gespielt hat und einfach nicht in die Tiefe gekommen ist. Hast du das genauso gesehen?
Ja, sehe ich ähnlich. Ich habe es ja vorhin schon anklingen lassen. Ging wenig durchs Zentrum, stattdessen immer wieder über den Flügel. Man war bemüht, aber ohne eben das letzte Risiko zu gehen. Ich glaube, ja, nicht ohne Grund hat man 70% gegen Greuther Fürth. Wenn man wenig Risiko geht, letztendlich hat die absolute Top-Chance und auch das nötige Spielglück gefehlt, um noch einen Punkt mitzunehmen. Expected Goals lagen bei Braunschweig insgesamt bei knapp unter 1. Bei Fürth knapp über 1 natürlich, ja, durch den Elfmeter der große Teil. Von daher, ja, wäre vielleicht ein 0-0-Spiel eher gewesen, in dem keine Mannschaft so wirklich den Sieg verdient hätte. Aber wie es halt so oft im Fußball ist, gewinnt dann die Mannschaft, die oben steht, in diesem Fall Greuther Fürth. Bei Fürth, ja, kann man sagen, Green wieder entscheidend mit ja, Verantwortung auch, die er übernommen hat für Gotha, der zuletzt die Elfmeter nicht getroffen hat. Und ja, sicher war Wandelt und weiterhin einer der besten Spieler der Liga mit inzwischen jetzt 4 Toren und 7 Vorlagen.
Zum Thema Gotha, er sagte nach dem Spiel, was seine Mannschaft zurzeit oder jetzt stärker macht, ist, dass die Offensivleute, die Offensivspieler jetzt auch versuchen, in der Defensive mit anzupacken. Er meint, so kann man dann eben auch so ein Spiel mit 1-0 gewinnen.
Ja, richtig. Die Defensive ist der Schlüssel, dass die Fürther jetzt auch auswärts punkten, sogar dreifach. Wenn man die Null hält, dann ja, hat man schon mal mindestens einen Punkt sicher. Und ja, offensiv haben sie durchaus Qualitäten, immer ein Tor zu erzielen. Das hat man auch hier wieder gesehen, diesmal durch Armindo Sieb, der eben diesen Elfmeter durch seine ja, Qualitäten im 1 gegen 1 ja, rausgeholt hat. Ja, trotzdem ja, nicht ganz zufriedenstellend dieser Auftritt der Fürther, aber man ist auch realistisch genug, um einzuschätzen, dass man jetzt nicht jedes Spiel vor allem auch auswärts dominieren kann. Da hat man schon einen Schritt nach vorne gemacht auswärts mit jetzt 2 Siegen in Folge. Abwehr, wie gesagt, großes Faustpfand. Und ja, man hat letztendlich keine Großchance für Braunschweig zugelassen, aber wird dann ja, sich sicherlich wieder steigern wollen, um diese Serie aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite Braunschweig wieder mal ein Lob, von dem man sich nichts kaufen kann. Letztendlich hat man ja gegen ein Top-Team der Liga gut mitgehalten, ohne sich zu belohnen. Einsatztechnisch kann man ihnen wenig Vorwurf machen. Fehlt etwas der Mut, wie vom Trainer angesprochen, im Ballbesitz auch irgendwo verständlich. Ja, man muss irgendwie jetzt mal eine Führung oder einen Sieg erzwingen. Wenn dann mal der Knoten platzt, dann traue ich auch Braunschweig wieder zu, Spiele zu gewinnen. Aber ja, schwierige Situation und es wird nicht leichter für Braunschweig.
Kommen wir zum Ausblick. Die Fürther empfangen den FC Magdeburg. Ja, Magdeburg, eine Mannschaft wie eine Wundertüte, immer alles drin gefühlt. Wird interessant sein zu beobachten. Braunschweig empfängt die Wehener und da ist ein Sieg, ein Heimsieg fast schon Pflicht für Braunschweig, oder?
Ja, also solche Spiele zu Hause musst du gewinnen, sonst wird es schwierig, da noch an die Relegationsplätze, muss man ja jetzt erstmal sagen, ranzukommen. Von daher, ja, ein sehr wichtiges Spiel, so kurz vor der Winterpause.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Kieler Störche empfingen Wien Wiesbaden. Ja, und die bärenstarken Kieler setzten sich mit 3-2 durch und bestätigten wirklich ihre tolle Form, die sie jetzt wirklich auch schon auf Platz 2 der zweiten Liga geführt haben. Interessantes Zitat von Philipp Sander. Er ist extrem stolz auf seine Mannschaft, wie sie aufgetreten ist. Wir haben heute über weite Strecken ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und er beschönigt da auch nichts und geht auch so ein bisschen in die Kritik, weil man am Ende den Gegner nochmal stark gemacht hat. Aber ja, die Kieler im Moment zu beobachten, das macht richtig Spaß.
Muss man definitiv so sagen, Kiel bislang vielleicht manchmal sogar ein bisschen zu kurz gekommen, vielleicht auch bei uns. Aber du sagst es nach dem Spiel jetzt auf Platz 2 und das aktuell auch zu Recht. Vor allem die erste Halbzeit, da gebe ich dem Kapitän Philipp Sander vollkommen recht. Bärenstarke erste Halbzeit. Vor allem nach dem 1-0, ja, alles in allem vielleicht sogar die beste Halbzeit der Saison gewesen. Für mich eine sehr interessante Struktur gehabt im 3-4-1-2. Holtby vom Zentrum aus immer ein bisschen nach rechts gezogen, Sander da wirklich so eine Art Quarterback vorm Dreieraufbau gewesen. Ab, der nominell zweiter Stürmer war, viel nach links rausgezogen und dadurch ist Kiel immer wieder in die Halbräume gekommen und hat auch das Spiel in der ersten Halbzeit schon vollkommen zurecht auf seine Seite ziehen können.
Du hast es angesprochen, die Kieler Störche mit einer wirklich glänzenden ersten Halbzeit.
Absolut sehr dominant gewesen, 67% Ballbesitz im ersten Durchgang. Ich habe schon gesagt, immer wiederin die Zwischenräume zwischen den Wehener Ketten gekommen. Sonst die große Stärke von Wehen, dass man da kompakt ist. Aber Kiel hatte sogar mehr abgefangene Pässe als Wehen im ersten Durchgang. Also es zeigt, dass die Abstände von Wehen nicht gut waren, obwohl sie so wenig den Ball hatten. Und aus den Zwischenräumen heraus hat Kiel das Spiel dann immer wieder gut beschleunigt. So auch beim 1:0 für mich im Paradebeispiel. Holtby spielt vom Zentrum aus rechts raus auf Porrad. Flache, scharfe Hereingabe, eine gute Boxbesetzung der Kieler. Und Arp, der aktuell auch in einer guten Form ist, trifft. Apropos Arp, auch defensiv gut gearbeitet, hatte übrigens die meisten Balleroberungen auf dem Feld als Offensivspieler. Und das zeigt einfach wirklich bei Kiel, da hat ein Rädchen ins andere gegriffen.
Über Fiete Arp muss man natürlich sprechen. Ein Mann, der anfangs nicht mal im Kader war und jetzt gefühlt die zweite Liga abkocht. Also wirklich stellt sich in Dienst der Mannschaft und begeistert wirklich nicht nur die Kieler im Moment. Lass uns zurück zum Spiel kommen. Die Wehener sonst eigentlich defensiv bärenstark, zeigte wirklich ungewöhnliche Schwächen, oder?
Muss man wirklich so sagen, Wehen hatte zu keiner Zeit Zugriff. Auch so ein bisschen das klassische, immer einen Schritt zu spät. Vor allem Sander, der Kapitän, von dem du das Zitat hattest, im Aufbau einfach nie zubekommen. Ich habe es gesagt, er hat sich zentral vor der Dreierkette positioniert. Er war da wirklich der Dreh- und Angelpunkt, hat unglaublich starke 20 Pässe in das Angriffsdrittel gespielt. Ein sensationeller Wert. Und wie gesagt, ihn hat Kiel nie in den Griff bekommen und auch Wehen nie in den Griff bekommen. Auch Wehen mit Ball, auch nicht stattgefunden, weil gute Leistung im Ballbesitz ist eine von Kiel, aber eben auch gegen den Ball. Und nach Ballverlust top gewesen, top Gegenpressing, Wehen keine Luft zum Atmen gehabt, kaum Ballbesitzphasen, stattdessen fehleranfällig, hatten tatsächlich in der ersten Halbzeit 5 Ballverluste, die zum Abschluss geführt hatten und unter anderem entstand ja auch so der Elfmeter zum 1:0 nach einem Fehler im Spielaufbau und deswegen zur Halbzeit folgerichtig 2,3:0,4 Expected Goals für Kiel. Und Trainer von Wehen, Kauczynski, sehr unzufrieden gewesen. Schon in der ersten Halbzeit einen Doppelwechsel durchgeführt. Zur Halbzeit nochmal gewechselt, auch von 3-4-2-1 aus 4-2-3-1 umgestellt. Also war auch ganz und gar nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit.
Genug von den Schwärmereien für Holstein Kiel. Warum oder woran lag es, dass es in der zweiten Halbzeit eigentlich nochmal eng geworden ist?
Ja, zweite Halbzeit Kiel dann ein bisschen defensiver das Ganze gemacht. Tiefer verteidigt, Wehen auch mal den Ball überlassen. Aber machen dann sogar selbst das 3:0 und auch wirklich nichts zugelassen. Also muss man wirklich sagen, das Spiel ist danach vor sich hingeplätschert, vor beiden Toren nichts passiert. Aber letzten 10 Minuten kippt das Ganze dann mehr oder weniger aus dem Nichts fast noch. Bretein Doppelpack, 1:3, Lasse Günther setzt sich links toll durch, Flanke und Bretein am langen Pfosten zum 1:3. Und danach, wie gesagt, wäre es fast noch gekippt, Wehen dann mit guten Balleroberungen. Kiel in den letzten 15 Minuten mit 27 Ballverlusten, sehr viele in der Nachspielzeit. Dann Elfmeter zum 3:2, schon vorher eine Dreifachchance gehabt. Auch nochmal alles probiert, aber nichts mehr passiert, trotz vieler Flanken. Ja, versucht mit viel Wucht da noch zum Ausgleich zu kommen, aber dann hinten raus einfach auch zu unpräzise gewesen. Zum Beispiel nur 2 von 14 Flanken angekommen und Expected Goals in den letzten 15 Minuten bei Wehen dann tatsächlich bei 2,2. Wenn man sich bedenkt, in den ersten 75 Minuten lag der Wert bei 0,4. Ist dann schon auffällig, wie die Schlussphase war. Allein, übrigens möchte ich auch erwähnen, Bretein, der Wehener Stürmer, mit 2,3 Expected Goals. Also sieht man schon, er ist der komplette Fixpunkt im Sturm und er sollte auf jeden Fall nicht ausfallen.
Lass uns nochmal über Fiete Arp sprechen. Nicht nur auf dem Platz mannschaftsdienlich, sondern auch danach. Betonte er nämlich, wie wichtig es ist und was für ihn zählt sei, dass man als Mannschaft das Spiel gewonnen hat. Und das Einzige, was er eben angreifen wollte, ist, dass man als Kieler Störche eben seine Möglichkeiten nicht konsequent genug ausgenutzt hat. Ja, siehst du das auch so?
Ja, ich gebe ihm in vielen Punkten recht, aber natürlich, wenn du 3-0 führst, das sollte dann auch so nicht nochmal so eng werden, weil Wien einfach nicht stattgefunden hat vorher. Am Ende liest sich dann wirklich aber auch knapper, als es war, weil, wie gesagt, Kiel über 80 Minuten alles kontrolliert, wenn auch in der zweiten Halbzeit kein Offensivfeuerwerk mehr gezeigt, aber auch lange Zeit nichts zugelassen. Wie es Arp sagt, eine gute Teamleistung, aber auch viele gute Einzelleistungen. Möchte ich auch nochmal auf ein paar eingehen. Sander habe ich schon angesprochen, im Zentrum Top-Partie gemacht. Auch Holtby im Zentrum sehr stark gewesen, ein bisschen offensiver agiert, war sehr präsent. Rothe über links immer wieder angeschoben, auch gut mit eben Jan Fiete Arp harmoniert. Skripski offensiv im Zentrum sehr umtriebig gewesen. Porat über rechts, Tor und Vorlage, also wirklich viele Einzelspieler mit einer guten Leistung. Bei Wien eben genau andersrum. Klar, Pretain zeigt seine Qualität, aber ansonsten viele schlechte Tagesleistungen, defensiv viele nicht gut. Mathissen zum Beispiel will sonst eine Konstante, hat diesmal nur 31% seiner Zweikämpfe gewonnen, nur 4 Pässe abgefangen und ja, unter anderem deshalb hat man dann am Ende verdient verloren. Ja, Kiel jetzt mit 3 Siegen in Folge, wirklich top drauf, ganz oben dabei und darf man auch nicht vergessen, nur 2 Punkte hinter St. Pauli. Wien auf der anderen Seite 2-mal verloren jetzt, aber mit 21 Punkten aus 15 Spielen wirklich top. Defensiv zuletzt nicht ganz so stabil, daran wird man wieder arbeiten, denn das wird auf jeden Fall die Basis sein und bleiben, um ja auch weiterhin viele Punkte zu holen.
Schauen wir auf die nächsten Spiele. Die Kieler empfangen Düsseldorf, wirklich ein Spitzenspiel. Wird Kiel da die starke Form unter Beweis stellen können?
Da erwischst du mich jetzt komplett kalt, mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Aber ja, für mich 50-50 in Kiel. In Düsseldorf ist es schwierig. Also für mich wirklich 50-50 Spiel. Glaube, wird auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel, sehr spannendes Spiel, 2 gute Mannschaften und freue mich darauf.
Zum Ausblick der Wiener muss ich pardonieren. Vorhin haben wir so ein bisschen eine Falschmeldung rübergebracht. Nicht die Braunschweiger empfangen die Wiener, sondern die Braunschweiger müssen nach Wien fahren. Trotzdem nichts desto uninteressanter. Diese Partie, mal schauen, wo die Reise hingeht. Die Braunschweiger müssen eigentlich die Punkte mit nach Hause nehmen sollen. Das hast du ja vorhin schon erwähnt, wenn sie eine Chance auf Relegationsplatz haben wollen. Christian, die Hertha empfing die SV Elversberg. Ein Spiel, in dem es von Anfang an eigentlich hoch herging, oder?
Ja, ging direkt in die Vollen. Also, dass es dann am Ende ein 5-1 wurde, sicherlich etwas überraschend. Aber ja, von Anfang an gleich eine wackelige Defensive, vor allem bei der Hertha, also wirklich sehr fehleranfällig, teilweise gar nicht auf dem Platz. Elversberg da auch schon mit einem Abseitstor, das dann, ich glaube, aufgrund von Handspiel gar nicht so einfach zu erkennen, von Wanner nicht zählte. Elversberg hingegen sehr aggressiv, sehr aktiv, stellten den Herthaner Spielaufbau früh zu. Hertha kam da wirklich kaum kontrolliert ins Mittelfeld, nur Pässe zwischen den Innenverteidigern und dem Torwart und ja, letztendlich meist der lange Ball. Elversberg hingegen sehr gefährlich, nach vorne gespielt, wie man sie so kennt, schnell, vertikal. Ja, dann auch nach einer Ecke mit einer Doppelchance. Und ja, nach 10 Minuten hätte man da eigentlich schon führen müssen. Tatsächlich 1,2 Expected Goals und ja, durchaus glücklich, dass es noch 0-0 stand.
Wie schaffte es die Hertha, dann doch ins Spiel zu kommen?
Ja, nach 10, 11 Minuten waren es dann so 2 Balleroberungen von Sefuik, die mir in Erinnerung blieben, die vielleicht ja so etwas wie ein Hallo-Wach fungierten. Und ja, wenig später kam dann tatsächlich auch das 1-0 nach einem Einwurf von Rehse, einem langen Einwurf in den 16er, fiel der Ball dann Linus Gechter vor die Füße und ja, der machte dann das 1-0, wo man dann dachte, okay, das gibt jetzt vielleicht der Hertha etwas mehr Sicherheit, die vor allem über zweite Bälle sich dann versucht haben, ins Spiel zu kämpfen. Ja, waren auch sehr viele Ballbesitzwechsel im Mittelfeld allgemein in diesem Spiel. Allerdings, ja, das mit der Sicherheit war ein Druckschluss, 1-1 dann wenig später, da sind die Herthaner ziemlich passiv vor dem 16er, lassen die Elversberger da ja, quer zum 16er marschieren und Jakobsen haut dann den Ball wunderbar aus ja, 18, 19 Metern zum 1-1 in die Maschen. Ja, bestätigt nochmal den Ersteindruck, Hertha wirklich defensiv sehr wackelig, Elversberg spielerisch besser. Ja, nichtsdestotrotz kam dann wieder die Hertha zurück, 2-1 nach Flanke von Gechter, das war die zweite Welle eines Eckballs, auch hier wieder vor dem Eckball, Balleroberung Sefuik, also defensiv sehr aufmerksam und Elversberg auch zum zweiten Mal wieder Hereingabe schlecht verteidigt und letztendlich der Schuss ins leere Tor von Niederlechner, also ja, beide Mannschaften in der Defensive durchaus wackelig und Hertha ging mit 2-1 in Führung und man wusste nicht so ganz, wieso.
Die Hertha trotz Führung weiter glanzlos. Wie hast du es gesehen? Wie kam die Hertha dann doch besser ins Spiel?
Ja, du sagst es glanzlos. Also wenn man jetzt die Tore wegnimmt, war das mit und gegen den Ball nicht die beste Partie der Herthaner. Erste Halbzeit insgesamt nur 12 Pässe ins Angriffsdrittel. Bei Elversberg waren es beispielsweise 21. Ja, die Hertha kamen dann eher gefühlt über Umschaltmomente, haben dann immer wieder versucht, ihre schnellen Außenstürmer Reese und Jahand, die auch ab und zu die Seite gewechselt haben, ja, Durchbrüche zu forcieren. Allerdings kam da relativ wenig. Elversberg hingegen hat mir gut gefallen. Wanner war da auch ein Aktivposten. Nominell Zehner war dann aber mehr oder weniger die zweite Spitze, also beide mit einem ähnlichen System, 4-4-2 bzw. 4-4-1-1. Elversberg kam da wirklich sehr oft über die rechte Seite, allgemein durchs Zentrum, durch die breiten Außenverteidiger, konnten die Flügel nach innen ziehen und dann ging es immer wieder vertikal durchs Zentrum. 37% der Pässe von Elversberg waren vertikal, bei Hertha waren es beispielsweise nur 30%. Ja, allerdings wurde dann die Hertha zu Mitte, Ende der ersten Halbzeit etwas stabiler, zumindest defensiv. Kurz vor der Pause gab es dann nochmal einen krassen Fehlpass von Sefulk, ist ihm schon in der Anfangsphase passiert, auch wieder Chance Wanner, die allerdings nicht nutzen konnte. Und ja, auch wenn die Hertha etwas stabiler wurde, war es dann eher eine schmeichelhafte Halbzeitführung. Expected Goals da auch 1,5 zu 1,3 pro Elversberg. Von daher, ja, ich denke, unentschieden hätte das Spiel dann besser wieder gespielt.
Wie lief es für beide Teams dann in Halbzeit 2? Ging das genauso weiter?
Ja, zunächst mal hat Dardai reagiert, hat da gewechselt. Karbovnik, für mich ein überfälliger Wechsel, dass auch er wieder Einsatzminuten bekommt, der natürlich spielerische Elemente bringt, kam da für Kempf, ging dann erstmal auf die 6, Dardai in die Innenverteidigung. Allerdings ging es dann tatsächlich erstmal so ähnlich weiter wie in der ersten Halbzeit. Elversberg kam da besser aus der Kabine mit 3 Abschlüssen, teilweise wirklich gutes Steilklatschspiel. Ja, allerdings dann nochmal eine Umstellung von Dardai. Sefulk ging dann auf die 6 und Karbovnik auf seine angestammte Linksverteidigerposition. Das hat dann tatsächlich Früchte getragen. Insgesamt auch die zweite Halbzeit deutlich kontrollierter von beiden Mannschaften. Allerdings ja mehr auf der Seite von Hertha mit 88% Passquote. Elversberg zwar auch mit 86% Passquote, aber die Hertha dann deutlich gefährlicher in der Offensive. Ja, ein super Pass von Kenny auf Niederlechner, der dann ja das 3:1 markiert in der 62. Minute. Natürlich auch ein haltbarer Ball. Ja, und dann war es schwierig für die Elversberger, war auch so ein bisschen ein Wirkungstreffer. 4:1 dann auch tatsächlich mal richtig gut rausgespielt von der Hertha von hinten. Auch wieder Kenny mit einem öffneten Ball ins Zentrum, dann die Seite verlagert auf Karbovnik, der dann ins Tempo geht. Und dann auch das 5:1 auch wieder über einen nach innen ziehenden Karbovnik, dass ja sein Ding ist, immer wieder von der linken Seite ins Zentrum zu ziehen. Ja, und Pass auf Scherhand, der dann in die Mitte flankt und letztendlich belohnt sich Kenny mit einer wirklich guten Leistung. Dazu Niederlechner, Dreierpack, 5 Tore in den letzten 3 Spielen, also bei ihm läuft es jetzt. Ja, nach 75 Minuten war dann das Ding mehr oder weniger durch.
Ja, du hast es gerade schon so angedeutet. Vor allen Dingen die Kreativabteilung der Herthaner lief jetzt zur Topform auf.
Ja, war in der zweiten Halbzeit deutlich gefährlicher und offensive. Vor allem Karbovnik, denke ich, hat da auch seinen Teil dazu beigetragen. War, glaube ich, eine wichtige Reaktion davon, da ihn auf LV zu stellen. Hat er durch 2 Tore eingeleitet, ich habe schon gesagt. Zweimal nach innen gezogen, auch mit seinen progressiven Läufen. Viel Raum überbrückt, dazu auch 11 progressive Pässe gespielt. Ein guter Wert für 45 Minuten. Und ja, was man bei Dardai immer so kritisieren musste, dass man ja häufig zur Halbzeit führte, Plan A gut funktionierte, aber nicht reagieren konnte. Es war diesmal anders. Man hat zwar wieder geführt zur Halbzeit, allerdings sah das alles andere als gut aus, hat auch Dardai so gesehen, hat dann reagiert mit Karbovnik. Ja, und war eine gute Umstellung. Dazu Sefulk mit einer stabilen Leistung gegen den Ball. Ja, er hatte diese Fehlpässe in der ersten Halbzeit, haben auch einige ja vielleicht auch seine Auswechslung erwartet, aber ich fand ihn trotzdem sehr stabil. 12 Balleroberungen, auch mit Ball, grundsätzlich solide, bis auf diese Fehlpässe mit 40 von 45 angekommenen Pässen. Ja, neben Niederlechner für mich auch Kenny, Man of the Match, wie gesagt, mit diesen Vorbereitungen, mit dem Tor und auch mit dem Einleiten des Tores. 90% Passquote, aber auch defensiv sehr stabil. 5 von 6 Defensivduellen gewonnen, 7 Pässe abgefangen. Und natürlich Niederlechner, muss man loben, mit 3 Toren. Man of the Match, 4 Schüsse, 3 davon ins Tor, dazu noch 2 Schlüsselpässe gespielt. Also ja, eine rundum gute Leistung von Niederlechner und auch von der Hertha dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser.
Danke dafür. Lass uns zum Ausblick schauen. die Hertha jetzt im Pokal gegen den Hamburger SV. Danach geht es nach Kaiserslautern. Man könnte durchaus sagen, wenn man sich vor der Winterpause in Stellung bringen wollte, dann sind das jetzt wirklich die oder ist das die Woche der Wahrheit. Bevor wir zu unserem nächsten Spielinhalt, dem 4:1 der Magdeburger über den FC Kaiserslautern kommen, müssen wir natürlich, ihr seid es von uns gewohnt, über die Trainerentlassung unter der Woche zu sprechen kommen. Völlig überraschend wurde Trainer Dirk Schuster in Kaiserslautern entlassen. Ja, wie seht ihr das?
Ja, also ich bin der Meinung, es war tatsächlich überraschend, dass das am Donnerstag ja so rauskam. Dann auch erst mal überlegt, okay, finde ich das berechtigt, finde ich es nicht berechtigt. Man muss natürlich sagen, letzten 5 Ligaspiele nur ein Punkt, noch nicht einmal zu null gespielt, also zeigt auch gleich, wo der Schuh drückt. Man hat nach wie vor den zweithöchsten Expected Goals Wert. Also offensiv hat da lange vieles geklappt und hat auch ein bisschen ja, über die Defensive hinweggetäuscht. Aber defensiv eben immer wieder Lücken, immer ähnliche Muster. Innenverteidiger haben sich rausziehen lassen, dadurch viel Raum entstanden, ein Zwischenraum oder dahinter. Spielerisch nicht so viel gepasst, aber ja, schwierig. Irgendwo eine harte Entscheidung, aber irgendwo sehe ich auch Argumente, die sagen, ja, kann man zu dem Schluss kommen. Weiß nicht, wie es du siehst, Christian?
Ja, geht mir ähnlich. Also man hat sich dann, ich interpretiere die Entlassung so, dass man sich in Kaiserslautern auch ein bisschen mehr vorstellt, als vielleicht nur Tabellenmittelfeld. Vielleicht sieht man sich tatsächlich da in den Top 6, hat da auch nochmal ja, sich eine Weiterentwicklung von Schuster gewünscht, was ja offensichtlich nicht der Fall war. Zwar offensiv, klar, ging mehr, aber defensiv zu wenig. Also die Balance stimmte nicht. Ja, jetzt allerdings nach der Niederlage geht's wahrscheinlich doch größtenteils um Stabilisierung. Ich glaube, das hätte ich einem Dirk Schuster auch noch zugetraut, die Mannschaft wieder zu stabilisieren. Ja, stattdessen entlässt man ihn und holt dann einen Mann, der jetzt auch nicht unbedingt als Entwickler bekannt ist, sondern eher als Stabilisator. Von daher, wenn man das jetzt wieder mit einbezieht, wen man dann holt, verstehe ich die Entlassung ja nur begrenzt.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Wie gesagt, bin auch der Meinung, du kannst schon zu dem Schluss kommen, dass du mit Dirk Schuster nicht weitermachst. Man darf auch nicht vergessen, die Rückrunde schon sehr schlecht gewesen. Also ja, die Entwicklung im ganzen Jahr 2023 sicherlich nicht nach oben gegangen, trotz Zwischenhoch. Aber Nachfolgelösung, du sagst es schon, Gramotzes ist halt auch der Punkt, warum ich dann sage, okay, dann hättest du vermutlich auch mit Dirk Schuster weitermachen können.
Okay, dann hätte ich eine Frage noch zum neuen Coach, Dimitrios Gramotzes. Für was steht er als Trainer?
Ja, ich hatte ja schon vor einiger Zeit mal zu Dimitrios Gramotzes Recherche betrieben, als er, glaube ich, bei Bielefeld im Gespräch war. Und ich kann ja einfach mal kurz vorlesen, was da so meine Stichpunkte waren. Sehr viel Halbfeldflanken, auch gerne mal lange Bälle auf Zielspieler. Kein schöner Fußball, langsame spielerische Fortschritte. Ja, ich glaube, das beschreibt das Ganze so ein bisschen, was ich schon angedeutet habe. Also weniger Weiterentwicklung, sondern mehr Stabilisator. Von der grundsätzlichen Ausrichtung der Lauterer passt das schon zu der Spielweise. Auch er ist jemand, der auf Dreierkette setzt, also meistens im 3-5-2 agiert. Ja, auch viel über Flanken kommt. Damals auch über Ovejan, über links. Das kann natürlich jetzt Puchasch genauso bringen. Und man hat sich eben mehr durch das Spiel gegen den Ball definiert. Also ja, aggressiv verteidigen, dann schnell umschalten. Ja, wenn man die Lauterer stabilisieren will, dann ist es genau das Richtige jetzt, defensiv wieder sicherer zu stehen. Ja, ich glaube, das traue ich ihm zu. Hätte ich auch Dirk Schuster zugetraut. Ist halt die Frage, wie geht es danach weiter? Weil, wie gesagt, ich interpretiere die Entlassung als ja, Grund dafür, dass man sich weiterentwickeln will. Und das sehe ich bei Gramotzes auf Dauer nicht. Allerdings glaube ich schon, dass er sie stabilisieren kann.
Das bringt mich direkt zu einer Frage. Wir hatten in den letzten Wochen und Monaten ja oft erkannt und darüber gesprochen, dass sich der FCK so ein bisschen auch entfernt hat von der klassischen Dirk-Schuster-Spielweise. Natürlich auch bedingt durch diese enorme Offensivpower Anfang der Saison. Wurde diese Veränderung im Spiel Dirk-Schuster letztendlich zum Verhängnis?
Gute Frage. Also man muss wirklich sagen, offensiv war es deutlich besser als in der Vorsaison. 7 Kopfballtore gemacht übrigens, nur Düsseldorf mehr, zudem die zweitbeste Flankenpräzision, also zeigt auch ja, viel Flanken von Puchasch, in der Mitte dann lange Zeit eben Ragnar Ache, der überragende Zielspieler gewesen, das hat lange Zeit gut funktioniert. Ansonsten ja, schon irgendwo ein bisschen überraschend, dass defensiv wirklich wenig geklappt hat, dass man eben immer wieder, ich habe schon gesagt, immer wieder Lücken offenbart hat, auch noch nicht einmal zu Null gespielt, schon lange her.
Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass er die grundsätzliche Spielphilosophie sich nicht bei Lautern groß geändert hat. Man ist nach wie vor eine Mannschaft, die eher über das Spiel gegen den Ball kommt, das heißt weniger Ballbesitz. Was sich tatsächlich geändert hat, war die offensive Wucht. Ich glaube, das, wie Julian schon erwähnte, Ragnar Ache ein wichtiger Faktor gewesen. Ja, das Problem war, man hat einfach nicht mehr so konsequent verteidigt, wie es ja in den vergangenen oder im vergangenen Saison noch war, da deutlich kompakter. Ja, und da muss man eben wieder zurückkehren. Das kann Gramotzes liefern mit Ache, der dann irgendwann mal zurückkehrt. Und Puchasch hat er ja ein ähnliches Spielermaterial, wie er es damals bei Schalke mit Terodde und Ovejan hatte. Also grundsätzlich passt das, aber wie gesagt, Weiterentwicklung bleibt abzuwarten. Jetzt wird es erstmal wichtig sein, um Punkte gegen den Abstieg zu sammeln, denn in dieser Situation befindet sich Lautern nun.
Kommen wir auf das Spiel des FC Magdeburg gegen die Kaiserslautern zu sprechen. Das erste Spiel ohne Dirk Schuster, waren da große Änderungen im Spiel der Kaiserslauterner zu erkennen?
Ja, nicht die Welt natürlich, aber auch ganz normal. Dirk Schuster bis Donnerstag Trainer gewesen, Samstag war das Spiel. Wenig Zeit für Interimstrainer Oliver Schäfer, ja, viele eigene Ideen einzubauen. Was auf jeden Fall auffällig war, sie sind sehr hoch angelaufen. System und Positionierung der Spieler war jetzt nicht groß anders. 5-2-3 gegen den Ball, Ritter zwischen beiden Stürmern sich positioniert. Also vieles von Dirk Schuster, wie gesagt, auch nicht überraschend. Ja, was auch auffällig war, Kaiserslautern komplett mannorientiert verteidigt. Ja, Magdeburger Spieler wirklich mitverfolgt, die Rochaden mitgegangen, deswegen auch viele direkte Defensivduelle geführt. Und das Ganze hat auch gut geklappt, vor allem zu Beginn. Magdeburg ist nicht kontrolliert ins letzte Drittel gekommen. Sogar Lautern mit mehr Pässen ins gegnerische Angriffsdrittel im ersten Durchgang. Also ja, haben es geschafft. Mit einem schnellen Spiel nach vorne, viel lang gespielt, viel direkt gespielt, viel vertikal gespielt, dann auch immer mal wieder schnell zu kontern. Und ja, das ging in der ersten Halbzeit ganz gut auf.
Ja, du hast gesagt, in der ersten Halbzeit ging der Plan auf. Wie ging es dann weiter?
Ja, um nochmal auf die erste Halbzeit zu sprechen zu kommen, also wirklich gut Zugriff gehabt. 9 hohe Balleroberungen in der ersten Halbzeit, ist ein neuer Saisonrekord für Kaiserslautern gewesen. Das erste Tor von Magdeburg war ein langer Ball von Knacker auf Castaños, Tiefe gefunden. Aber Kaiserslautern schnell zurückgekommen, auch nicht unverdient durch Beuth. Und deswegen zur Pause, um da nochmal drauf einzugehen, beide 0,5 Expected Goals zur Halbzeit, also durchaus verdient. Wen ich auch noch positiv hervorheben möchte, ist Almani Touré. Hat gezeigt, warum er mit Frankfurt die Euroleague gewonnen hat, hatte die meisten Balleroberungen, die meisten Defensivduelle geführt, also wirklich ein gutes Spiel gemacht.
Magdeburg-Trainer Christian Titz betonte nach dem Spiel, dass man insbesondere nach der Pause mit einer besonderen Konsequenz weiter agieren wollte und insbesondere vor dem Tor gefährlich sein wollte. Und das war ja auch, kann man durchaus als gelungen bezeichnen. Er sah da insbesondere eine sehr, sehr gute und konzentrierte Mannschaftsleistung. Siehst du das auch so?
Ja, muss man wirklich sagen. Zweite Halbzeit von Anfang an Magdeburg überlegen. Kaiserslautern dann wenig Zugriff gehabt. Magdeburg auch immer wieder gut die Tiefe gefunden, sind mehr in Dribblings gekommen, mehr Druck erzeugt. Kaiserslautern hat die Halbräume nicht mehr geschlossen bekommen, da Magdeburg mit vielen guten Bewegungen, Amechi und Artig viele Aktionen gehabt, auch Ito, als er reinkam. Ja, und waren auch, die Spieler waren eben auch entscheidend am 2-1 und 3-1 beteiligt. Magdeburg hat es dann viel über links gespielt. Short Zimmer, rechter Schienenspieler von Kaiserslautern in der zweiten Halbzeit oft alleine gewesen, ja, hat keinen Defensiv-Zweikampf gewonnen im zweiten Durchgang, nur einen Pass abgefangen, nicht allein seine Schuld, aber ja, Lautern allgemein in der zweiten Halbzeit sehr enttäuschend gewesen, wenig Gegenwehr, muss man auch so klar sagen. Nach vorne durch Hanslik eine Chance gehabt, ansonsten eigentlich nicht wirklich viel. War dann auch so Offensivplan für mich ein bisschen Hoffen auf Puchasch, der übrigens 14 Dribblings geführt, ein wahnsinniger Wert, 8 Flanken geschlagen, also ja, hat man auf ihn gehofft. Und Plan B war wenig erkennbar.
Unter dem Strich, und ich glaube, das werden alle FCK-Fans bestätigen, Spiel 1 und ohne Dirk Schuster eine herbe Enttäuschung.
Ja, klar, 4-1 verloren in Magdeburg. Magdeburg jetzt an Kaiserslautern vorbeigezogen. Sicherlich enttäuschend. Sportchef Thomas Hengen hat bei der Schuster-Entlassung auch die Laufleistung gegen Kiel in der Vorwoche moniert. Muss man auch sagen, jetzt sind sie noch weniger gelaufen als in der Vorwoche. In der Hinsicht auf jeden Fall konnte man so schnell keinen Akzent setzen. Ja, gute erste Halbzeit gespielt, das kann man mitnehmen, aber aufgrund der zweiten Halbzeit verdient verloren. 4:1 vielleicht ein bisschen zu hoch, aber Magdeburg sehr stabil gewesen, sehr kontrolliert, sehr geduldig, 88% Passquote, spielerisch einfach gut. Ja, und am Ende verdient 3 Punkte. Ruhe bewahrt auch jetzt nach schlechten Ergebnissen. Ja, Titz, glaube ich, von seiner Idee, von seiner Mannschaft überzeugt. Und ja, das Vertrauen hat sich jetzt ausgezahlt mit 2 Siegen in Folge. Und dadurch, wie gesagt, ist man jetzt auch an Kaiserslautern in der Tabelle vorbeigezogen.
Damit kommen wir auch schon zum Ausblick. Die Lauterer empfangen unter der Woche den FC Nürnberg zu Hause mit dem bärenstarken Publikum im Rücken. Interessantes Spiel. Danach geht es gleich spannend weiter. Die Hertha mit aufsteigender Form wird interessant zu beobachten sein. Die Magdeburger hingegen zu Hause gegen Düsseldorf, da wird man sehen, ob die Trauben nicht etwas zu hoch hängen. Und danach geht es in der Liga weiter gegen Greuther Fürth. Mal schauen, wie es wird. Kommen wir in die Niederung der zweiten Liga. Der KSC gegen Hansa Rostock 2:2. Beide Mannschaften mit 16 Punkte vor dem Spiel, jetzt mit 17. Ja, Christian, wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, der KSC mal wieder in seiner gewohnten Raute. Überraschenderweise Hansa auch. Also ja, ungewöhnlich. Vielleicht wollte man da spiegeln. Hat zumindest in der ersten Halbzeit gut geklappt, diese Herangehensweise. KSC hat da eher enttäuscht, vor allem defensiv sehr nachlässig, muss man sagen. 2 Tore kassiert, Doppelpack von Brumano, durchaus nicht unverdient für die Rostocker, die da ihre 2 Großchancen bekommen haben und auch genutzt haben. Beim ersten Tor haben sie da gut die Tiefe bespielt, Karlsruhe da viel zu einfach sich ausspielen lassen. Ja, insgesamt auch 8:7 Abschlüsse, zwar nur 42% Ballbesitz, aber 7 Abschlüsse aus Ballbesitz und Konterspiel kreiert, also Rostock mit Ball durchaus ja, nicht schlecht, 84% Passquote, bestätigt das auch. Ja, sah nicht schlecht aus, was Rostock da gemacht hat.
Wie hat es der KSC dann geschafft oder wie hat man versucht, das Spiel so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen?
Ja, der KSC kam dann gewohnt mit vielen Angriffen über den Flügel, allerdings kaum gefährlich. Also man hatte 20 Positionsangriffe in der ersten Halbzeit, nur 2 davon brachte man zum Abschluss, also konnten da kaum wirklich großen Druck erzeugen. Ja, nur 11 Ballaktionen im 16er, Hansa entgegen mit 14. Und ja, kurz vor der Halbzeit kam er dann eben trotzdem nochmal zurück. Vor allem ja, gegen den Ball war man dann trotzdem oder hat es versucht, aggressiv zu gestalten mit hohen Balleroberungen. Das ja, gelang dann kurz vor der Halbzeit und ja, war dann auch der Anschlusstreffer, der auch ja, in dieser Phase dann verdient war. Expected Goals 0,9:1,6, also durchaus verdiente 2:1 Halbzeitführung für Hansa.
Wie lief es in der zweiten Halbzeit? Was hat der KSC, was hat Hansa versucht, um letztendlich das Spiel noch auf ihre Seite zu kriegen?
Ja, KSC hat dann nochmal eine Schlagzeile erhöht, auch ein bisschen mehr Ballbesitz, nochmal mehr Angriffe, mehr Flanken. Aber wie schon in der ersten Halbzeit bekam es Hansa meistens gut wegverteidigt, insgesamt 83 Defensivduelle geführt, 53 Bälle abgefangen und 38 Bälle geklärt, also richtig viel Abwehrarbeit verrichtet. Und ja, Vassiliadis ist da nochmal hervorzuheben mit 10 Defensivduellen und 7 abgefangenen Pässen, haben da wirklich gut das Zentrum geschlossen. Vassiliadis mit 15 Balleroberungen, die meisten bei Hansa, auf der anderen Seite war es übrigens Franke mit 26 Balleroberungen, zeigt auch, dass Hansa häufig mit langen Pässen agierte, die dann Franke häufig abfing, hat auch 7 seiner 8 Kopfballduelle gewonnen. Ja, aber wie schon gesagt, Hansa blieb gefährlich, vor allem über Konteraktionen, haben da 3 Abschlüsse kreiert. Insgesamt auch in der zweiten Halbzeit mit 9:7 Schüssen pro Hansa, hatten dann auch die Riesenchance zum 3:1 durch Rosbach, dazu noch ein 3:1, das aufgrund von V-Spiel aberkannt wurde. Also Hansa war hier durchaus nah dran am Sieg.
Hansa nah dran am Sieg, das führt mich auch zur nächsten Frage. Warum schafft es die Kogge nicht, dieses Spiel dann auch zum Sieg letztendlich mit nach Hause zu nehmen?
Ja, letztendlich hat man dann durch kapitale Fehler den KSC zu Punkten fast schon eingeladen. Auch schon in der ersten Halbzeit vor dem 2:1 war es ein tiefer Ballverlust. Dann in der 62. Minute wäre es dann schon fast passiert. Da ein Ballverlust von Rosbach, wo dann Martanovic allein aufs Tor zu lief und noch nicht das 2:2 markieren konnte, was dann allerdings in der 81. Minute soweit war, als Rosbach im eigenen 16er, ich glaube sogar im eigenen 5er, seine Beine nicht sortiert bekam und dann ja Zivzivaze nur noch einschieben musste. Also ja, wirklich sehr bitter für Hansa, die, wie gesagt, kein schlechtes Spiel gemacht haben, häufig gut wegverteidigt haben und immer wieder mit Ball ihre Nadelstiche gesetzt haben. Ja, beim KSC auch wieder sehr wechselhaft die Leistung, gerade nach dem Sieg gegen Nürnberg, dem eindrucksvollen, dachte man, okay, jetzt kann man sich unten befreien mit einem Sieg im direkten Duell gegen Hansa, aber dem war nicht der Fall, da kann man wirklich mehr erwarten, vor allem in dieser Situation. Also da muss man jetzt wirklich tatsächlich von Abstiegskampf reden beim KSC. Allerdings hat man dann nach dem 2:0 wie so oft in dieser Saison einfach weitergespielt, Druck erzeugt und immerhin noch einen Punkt erzielt, also ein Punkt für die Moral, wenn man sich dann die Gesamtstatistik ansieht, 2,3 zu 2,5 Expected Goals, 14 zu 17 Schüsse, ziemlich ausgeglichen, Angriffe KSC mit 43, Rostock mit 18, allerdings die Abschlüsse daraus 9 zu 7 und was viel entscheidender war, Hansa mit dem Umschaltspiel, das bei KSC, also die Konterabsicherung beim KSC überhaupt nicht gut, 8 Konterangriffe der Hansa, von Hansa 5 Abschlüsse, also da war Hansa wirklich sehr gefährlich, waren zwei verschiedene Spielansätze, die einen mit Ball, die anderen ohne Ball. Ja, aber letztendlich ein Unentschieden, wo vielleicht Hansa mit ein bisschen mehr Glück, auch mit mehr Können, wie gesagt, diese vielen Fehler, diesen wichtigen Sieg einfahren hätte können.
Die Rostocker jetzt im nächsten Spiel gegen Schalke. Es wird interessant zu beobachten sein, ob die Schalke ihren Sieg vom Freitag bestätigen können und auch mal in der Fremde eine richtig gute Leistung liefern. Die Hannoveraner empfangen den KSC, apropos Hannover. Die Paderborner empfingen jene Hannover letztes Wochenende und konnten für mich durchaus ein bisschen überraschend mit 1:0 die Oberhand behalten. Ich hatte eigentlich, oder ich war von einem Paderborner Niederlage ausgegangen. Ich hatte die Hannoveraner leicht vorne gesehen. Während der Woche durchaus etwas überraschend verlängerte man auf Seiten der Paderborner mit Trainer Kwasniok. War das auch für dich eine Überraschung?
Ja, kam tatsächlich etwas überraschend. Er hatte noch Vertrag bis 2025 und der Saisonstart war sicherlich eher enttäuschend. Deswegen habe ich es jetzt nicht kommen sehen. Aber an sich natürlich ein gutes Zeichen für Kontinuität. Man muss sagen, letztes Jahr hat er sie ins obere Drittel geführt, lange noch um mehr mitgespielt sogar. Dieses Jahr, ja, schwierig irgendwo auch, Kader aus meiner Sicht nicht ideal zusammengestellt, schwierigen Start gehabt, aber ja, an sich kein schlechtes Zeichen, auch wenn Kwasniok durchaus intern bei den Fans in der Kritik stand und wahrscheinlich auch noch steht. Was ich auch sehr interessant fand, war Kwasniok danach auf der PK gegen Hannover. Ja, viele Aussagen gebracht in die Richtung, dass einige Spieler aus dem aktuellen Kader nicht voll motiviert sind und für sie ist aktuell ja nichts Besonderes sei, zweite Liga zu spielen und ja, ist natürlich auch dankbar für das Vertrauen in ihn, sodass er eben auch Spieler aufstellen kann, von denen er auf lange Sicht überzeugt ist und nicht auf Biegen und Brechen alles, was Namen hat, einsetzen muss.
Ja, dementsprechend hat Kwasniok ja auch gegen Hannover aufgestellt.
Definitiv, hat da ein Zeichen gesetzt bei der Aufstellung. Altersschnitt 23 Jahre, die jüngste Aufstellung in der Paderborner Zweitliga-Historie. 7 Wechsel vorgenommen im Vergleich zur Vorwoche. Unter anderem ein Torwartwechsel, Pelle Böfnik für Jannik Huth im Tor gewesen. Moritz Flotho aus der zweiten eine Chance bekommen. Der junge Ansa wieder drin. Also hat er wirklich gut durchgewürfelt nach der 1:4 Niederlage in Elversberg.
Paderborn hingegen kam auf jeden Fall richtig gut rein ins Spiel.
Ja, wirklich ein sehr offensiver Start, haben es da geschafft, Hannover sogar ein bisschen zu überrollen in den Anfangsminuten, hatten allein in den ersten 2 Minuten 3 richtig gute Chancen, Klefisch unter anderem die Latte getroffen, danach aber Hannover besser reingekommen, langsam Spielkontrolle erhalten, auch mehr Ballbesitz in der Phase danach gehabt, bis es eben dann zur Schlüsselszene kam, Luis Schaub nach 20 Minuten, rote Karte für Hannover und ja, wenig überraschend, 11 gegen 10. Hat dann natürlich die Statik des Spiels komplett geändert.
Schlüsselszene, rote Karte. Wie hat Hannover in Unterzahl angestellt?
Ja, eigentlich ganz gut. Also dann umgestellt auf ein 5-3-1. Vogelsammer, der vorher im Sturm war, ist dann zurück ins Dreier-Mittelfeldzentrum. Nur Nielsen ganz vorne gewesen. Und muss man einfach sagen, Hannover richtig gut verteidigt. bis zur Halbzeit gar nichts mehr zugelassen, ja. Nur 0,1 Expected Goals nach dem Platzverweis. Bis zur Halbzeit auch über 60% der Zweikämpfe gewonnen. Zwar sehr tief verteidigt, tief gestanden, keine hohe Balleroberung gehabt, aber defensiv wirklich top organisiert. Bei Paderborn hat man dann gemerkt, dass kein richtiger Zielspieler in der Box da war. Grimaldi kurzfristig ausgefallen, wäre gegen einen tiefen Gegner wahrscheinlich eine gute Option gewesen. Hatten auch keine Durchbrüche irgendwo in 16er. Wenn man sich das anschaut zwischen der roten Karte und der Halbzeit, Ballaktion im gegnerischen 16er, obwohl das über 25 Minuten waren, 2:2, also wirklich sagt sehr vieles. Und wenn man die ersten 2 Minuten abzieht, zur Halbzeit auch ein absolut logisches 0:0.
Zur Halbzeit 0:0, aber auch irgendwie in der zweiten Halbzeit recht wenig passiert, oder?
Ja, Paderborn dann viel versucht, im zweiten Durchgang mit 2 Spitzen agiert. Ja, erstes Ansa mit hoch, vor ein bisschen tiefer agiert, erst dann mit hoch in den Sturm, dann später Platte und Leipertz gebracht. Paderborn dann auch ein bisschen drückender, ein bisschen mehr Aktion um den 16er zumindest gehabt, besser mal das Spiel beschleunigt, aber nach wie vor wenig Zwingendes. Außer Muslia war auch keiner dabei, der irgendwo mal es geschafft hat, sich im 1 gegen 1 durchzusetzen, mal eine Lücke zu reißen, und war dann auch einfach ein bisschen zu ausrechenbar. Aber muss man auch sagen, Hannover weiterhin einfach sehr fleißig verteidigt, enge Abstände gehabt, Halstenberg viel dirigiert im Abwehrzentrum und auch wirklich Hannover hat es geschafft, bis zur Schlussphase keinen irgendwo zwingenden oder gefährlichen Abschluss zuzulassen.
Ja, die Hannoveraner haben sich ganz schön reingehauen, aber doch irgendwie ein vogelwildes Ende, einfach mit mehr Glück für die Paderborner nach meiner Sichtweise.
Ja, du sagst es, Schlussphase war dann sehr wild, war ein bisschen mehr hin und her dann. Kunze auf einmal auf der Hannoveraner Seite fast durch gewesen, aber nichts draus gemacht. Hannover mit einigen Kontersituationen, ja, zum Beispiel über Nielsen, über Köhn, aber eben auch nicht zum Ende durchgespielt. Paderborn ist dann schon komplett auf Sieg gegangen, wenig überraschend. Immer wieder über links probiert, über Muslia angeschoben und ja, Tor fiel dann, wie es eigentlich auch kaum hätte anders fallen können an dem Tag. Halbfeldflanke von links über jenen Muslia, den ich gerade ansprach. War keiner mehr dran und dann fällt der Ball hinten am zweiten Pfosten ins Tor rein.
Wenn sich eine Mannschaft in Unterzahl so reinhaut, dann ist es eigentlich schon extrem bitter für die Hannoveraner, so zu verlieren.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Wirklich irgendwo brutal für Hannover das Ende. Hatten dann sogar noch durch Tresoldi die Chance im Nachschuss, nach dem Abschluss von Nielsen in der Schlussminute, aber blieb beim 1:0. Wie du sagst, extrem bitter für Hannover. Keine Großchance eigentlich in 70 Minuten Unterzahl zugelassen. Super Defensive, super Organisation. Viele gute Individualleistungen defensiv. Neumann, super Spiel. Halstenberg kann man immer ansprechen. Leopold Kunze auf der 6, viel gearbeitet. Also Punkt hätte man schon verdient. Expected Goals mit 1,6:1,2 für Paderborn auch recht ausgeglichen. Vor allem, wenn man sieht, dass Paderborn allein in den ersten 2 Minuten 0,5 Expected Goals hatte. Das Einzige, was man so ein bisschen kritisieren kann bei Hannover, ist nur 2 Wechsel vorgenommen. Ersten in der 77. Minute und den zweiten dann nach dem Gegentor in der Nachspielzeit. Hätte man vielleicht nochmal frische Kräfte bringen können. Aber auf der anderen Seite kann ich es auch nachvollziehen. Gut verteidigt, wollte da Leitl nicht die Organisation irgendwie aufgeben. Aber muss man natürlich auch so festhalten, Hannover aktuell eine schwache Phase punktetechnisch. Nur 2 Punkte aus 3 Spielen. Dadurch jetzt ein bisschen den Anschluss nach ganz oben verloren. Und jetzt vor der Winterpause schon nochmal viel Druck drauf. Ja, muss man nochmal kräftig punkten, um dann ja schöne Weihnachten zu haben.
Für die neu formierten Paderborner ein extrem wichtiger Sieg, gerade jetzt auch gegen Hannover.
Ja, bin ich auch wieder voll bei dir. Paderborn hat gut angefangen mit der durchgewürfelten Elf. Kwasniok meinte auch, die haben noch nicht mal so zusammen trainiert. Ist dann schon bemerkenswert der Anfang gewesen. Das ist anscheinend auch der angepeilte Weg in Paderborn. Viel Jugend und nur Spieler, die auch einfach richtig Lust haben, für Paderborn Fußball zu spielen. Und da sind natürlich 3 Punkte extrem wichtig. Was, denke ich, auch Mut macht, ist das Comeback von Maxi Rohr. Erste Mal seit dem 4.8., als er sich gegen Osnabrück am 2. Spieltag verletzt hatte, wieder dabei gewesen. War der zentrale Innenverteidiger in der Dreierkette. Ja, und einfach ein super Spiel gemacht, 95% Passquote, 71% seiner Defensivduelle gewonnen, hatte 16 Balleroberungen und ja, sieht man, dass er schmerzlich vermisst wurde. Auch Nebenmann Laurin Kruder, rechter Innenverteidiger, übrigens 121 Pässe gespielt, die meisten an dem Spieltag mit Abstand. der einzige mit über 100 Pässen ja, in dieser Woche. Auch viele gute Vertikalpässe gespielt. Also ja, macht auf jeden Fall einiges Mut bei den Paderbornern und natürlich der Sieg tut extrem gut.
Wir hatten es vorhin angesprochen, die Hannoveraner empfangen in der nächsten Woche den KSC. Wird interessant zu beobachten sein, wie die Paderborner in dieses Spiel gehen. Die Hannoveraner empfangen in der nächsten Woche den KSC. Interessantes Spiel. Die Paderborner im Pokal in Leverkusen. Es wird eine schwierige Sache, dort einen Blumentopf zu gewinnen. Dann geht es weiter zum HSV. Also ich sag mal so, es könnte eine interessante Woche für die Ostwestfalen werden. So viel zum 15. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir möchten die Sendung nicht beschließen, ohne auf unseren Stat der Woche zu sprechen zu kommen, Julian.
Exakt, und diese Woche hat es Philipp Sander tatsächlich geschafft, mit 20 Pässen ins letzte Drittel, die er gespielt hat. Ein absoluter Topwert in der Saison, unerreicht und zeigt, wie gut er an diesem Spieltag war.
Noch ein kleiner Takt in eigener Sache. Wir wissen ja genau, wie viele von euch zuhören. Auch finden wir toll, wenn ihr jetzt noch zuhört am Ende dieser Folge. Ja, dementsprechend wissen wir auch, wie viele unseren Podcast noch nicht bewertet haben. Also ja, du würdest uns echt extrem weiterhelfen. Eine Podcast-Bewertung ist sehr wichtig für uns. Also deswegen jetzt gleich nach der Folge bitte Podcast bewerten. Darfst auch gerne ehrlich sein. Wir freuen uns über jede Bewertung. Und ansonsten freuen wir uns, dich wieder nächste Woche in unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, ansonsten wünschen wir euch natürlich eine schöne Pokalwoche. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis dahin. Servus.
Ciao.
Tschüssli.